Du wirst 100-mal hören, dass du das nicht kannst, und du wirst auch 100-mal mitkriegen, so, ja, das Mädchen sollte jetzt hier keinen Stapler fahren, und ja, das Mädchen hier, und der nehmen wir das jetzt mal ab. Mach das einfach, mach das trotzdem. Fahr Stapler, schlepp die Cases, mach das einfach. Also zieh durch, du weißt selber genau, was du kannst. Und dann zeig den anderen, was du kannst.
Das hier ist eine ganz besondere Folge. Wir sprechen mit Julia Felger. Sie ist unsere Gästin. Sie ist fester Bestandteil vom Bootshaus-Team. Sie ist Produktionsleiterin vom Nibiri-Festival in Düren. Sie arbeitet als Stage-Managerin beim Perucaville. Wir reden über Frauen in der Eventbranche und warum sie so oft immer noch die einzige Frau am Tisch ist. Wir reden über den jahrelangen Festival-Lockdown.
Also da hat es mir halt wirklich die Kehle zugeschnürt.
Aber wie ist die Situation jetzt gerade? Ich habe das Gefühl, geil, es ist alles wieder möglich. Meine Tasche fürs Perucaville ist schon gepackt. Ich werde wieder von dort aus für euch senden und freue mich mega. Julia sieht es natürlich alles ein bisschen kritischer. Sie bekommt mit, wo es vielleicht auch hakt, momentan immer noch in der Veranstaltungsbranche. Stichwort Personalmangel. Auch darüber sprechen wir. Und es geht natürlich auch um diesen einen Moment, als Julia nach der langen Corona-Partypause zum ersten Mal wieder Live-Musik gehört hat.
Und als der Schlagzeuger den Soundcheck gemacht hat, der hat nur die Snare im Viervierteltakt angespielt, aber das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Ne? Da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Laute Live-Musik, Wahnsinn.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Hallo Julia.
Hallo Freddy.
Und ich freue mich sehr, dass du mich in dein Büro empfangen hast quasi. Wir sind hier auf den Ring in Köln mit Blick auf den Dom, zumindest fast eben im Treppenhaus habe ich den Dom gesehen, das ist schon mal crazy. Dein Büro ist jetzt einfach nur, ich habe die Räumlichkeiten ja gerade gesehen, Schreibtische, Menschen, die arbeiten, weiße Wände. Ich sag mal so, irgendwie bei dir hätte ich mir ein bisschen mehr Party irgendwie in der Kulisse gewünscht. Oder ist das bei euch wirklich dann manchmal eben auch einfach 9-to-5-Job?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, so der Aberglaube, der so am weitest verbreiteten ist, dass wir einfach nur feiern. Ja, also es ist im Prinzip ein regulärer 9-to-5-Job, Montag bis Freitag. Wir sitzen ja mit weißen Wänden im Büro, arbeiten, also manchmal auch länger als 9-to-5 auf jeden Fall und schreiben E-Mails, das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe. Ich schreibe im Prinzip den lieben langen Tag E-Mails, telefoniere viel und da hängt halt sehr viel langweilige Tipparbeit hinter im Prinzip. Ne?
Also das klingt jetzt erstmal so und jetzt werden sich alle denken, okay, warte mal, hatte ich mir irgendwie alles ein bisschen pompöser vorgestellt? Dein Job hat aber auch sehr viele pompöse Seiten und da gucken wir jetzt heute mal drauf.
Absolut.
Ich habe gesehen, du kommst ja ursprünglich aus Düsseldorf und wolltest aber eigentlich mal was mit Medizin machen, irgendwas im Gesundheitsbereich. Was ist da schiefgelaufen, dass du gesagt hast, nee, warte mal, ich mache das Nachtleben?
Ich weiß nicht, ob man das als schieflaufen bezeichnen kann, aber ich würde sagen, es ist die Musik, die da irgendwie zu viele Input gegeben hat. Ne? Also ich habe früher ehrenamtlich im Rettungsdienst gearbeitet, ja, auch auf Veranstaltungen und habe da auch eine sehr große Leidenschaft für gehabt. Aber ich glaube so über die Jahre hinweg, ich fand es schon schwierig, nur veranstaltungsbezogen Menschen auf der Trage zu tragen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einem Einsatz irgendwie in einer Dachgeschosswohnung, da dann ohne Aufzug die Patienten runterzuholen, ist wahrscheinlich schon langfristig ein sehr körperlich anstrengender Job. Und gut, mein jetziger Job ist zwischendurch auch körperlich anstrengend.
Ja, und auch das werden wir nachher alles noch sehen. Leute, ganz viele Teasings hier. Du hast ja tatsächlich auch schon als Schülerin eben eine große Liebe zur Musik gehabt. Ich habe gehört, dass du damals schon irgendwie für die Schulband Dinge organisiert hast. Wie kam es dazu?
Ja, also über unseren Nachbarsjungen im Prinzip. Der war sehr viel älter als ich und Schlagzeuger und hat dann irgendwann angefangen, mich mitzunehmen auf seine Shows. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Dann wollte ich halt nicht mehr da weg, ne? Weil Live-Musik ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, ne?
Was hast du dann damals gemacht für die Band?
Also am Anfang war ich halt nur dabei und war halt großer Fan. Und dann hat sich das so ganz langsam entwickelt, ne? Wenn der Schlagzeuger ständig seine Sticks vergisst und damit nicht spielen kann, ist das irgendwie schwierig. Und dann habe ich halt angefangen, so Excel-Listen zu schreiben, was halt alles gepackt werden muss vor einem Wochenende. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ne? Also dann lernt man andere Bands kennen, die sagen so, hey, das lief ja echt smooth hier. Liegt das an dir vielleicht? Kannst du mal mit uns mitkommen? Ja. Und dann ist das halt so ein bisschen gewachsen einfach. Aber dadurch, dass ich halt auf vielen Konzerten unterwegs war, habe ich halt auch entsprechend Freunde, Freundinnen in der Musikszene gehabt. Und das war ja wie Freunde, Freundinnen treffen. Ne? Also das war so Standard, dass ich auf Konzerten war am Wochenende, wo andere halt dann irgendwie in der Kneipe saßen oder ähnliches. Und das war so normal.
Aber ich finde es so krass, dass du dir das einfach so wirklich learning by doing durch gute Arbeit dann einfach alles so erarbeitet hast. Auch die ganzen Connections und so. Dann habe ich gesehen, dass du irgendwie mit 17 schon ein großes Benefizkonzert veranstaltet hast. Und zwar im Stahlwerk in Düsseldorf. Das ist jetzt auch nicht irgendeine Location. Das ist halt fett. Also warst du ja auch schon früh so weit, dass du gesagt hast, ich nehme auch gerne Verantwortung auf mich für Dinge.
Ja, absolut. Also das ist halt, ich hatte dann da dieses Ziel vor Augen. Mir ist das so durch Zufall so in den Sinn gekommen, dass man das machen könnte. Ich finde halt das Thema Organspende sehr wichtig, weil das in unserer Gesellschaft halt fast nicht erwähnt wird. Und ich habe halt durch meinen Vater eben in der engsten Familie Kontakt zu dem Thema gehabt. Der ist transplantiert worden und mir ist aufgefallen, dass niemand Ahnung davon hat. Und es gibt immer wieder Benefizkonzerte und Festivals. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht kann man einfach diese entspannte Live-Musik kombinieren mit, ich kann mich an einem kleinen Infostand an der Seite informieren, wenn ich möchte. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil halt alle Bands, die an dem Abend da gespielt haben, im Stahlwerk Freunde, Freundinnen von mir sind. Oder, ne, also zu dem Zeitpunkt Freunde, Freundinnen von mir waren zu dem Zeitpunkt und die einfach gesagt haben, ja, natürlich sind wir dabei, natürlich unterstützen wir das. Und deswegen war das erstaunlich einfach.
Und einer, der damals schon mit dabei war und bis heute, glaube ich, so wie ich es zumindest bei Insta interpretiere, guter Freund von dir ist Tobi von You Not Us.
Ja, genau.
Ein DJ, der mittlerweile auch bei uns bei 1Live natürlich rauf und runter läuft, der Festivals auf der ganzen Welt bespielt.
Ja.
Und so hattest du über ihn wahrscheinlich dann auch irgendwann diese Connections zur EDM-Welt, oder?
Ja, also Tobi hat eine sehr, sehr wichtige Stelle in der ganzen Historie im Prinzip. Tobi ist 2017 mit seiner damaligen Rap-Gruppe aufgetreten. Also Tobi hat damals gerappt. Und hat dann, ich wollte eigentlich direkt im Anschlussjahr ein zweites machen, dann ist in dem Jahr aber mein Vater wegen der fehlenden Organspende gestorben und dann habe ich das erstmal ausgesetzt. Und Tobi kam dann später auf mich zu und sagte so, hey, ich fand das damals so toll, was du gemacht hast. Wenn du das nochmal machen möchtest, möchte ich dich gerne unterstützen. Und das war dann so der Auftrieb, den ich brauchte sozusagen, um das nochmal zu machen. Und ich war ihm halt auch von Sekunde eins an super dankbar, dass er da so ein bisschen Schwung wieder reingebracht hat. Und dann haben wir 2013 das Benefizfestival nochmal gemacht. Und Tobi hat dann so die elektronische Branche mit ins Spiel gebracht. Und da habe ich dann auch gemerkt, es ist ja viel einfacher, elektronische Musik live zu produzieren, weil die keine Backline haben.
Die haben niemanden, der die Drumsticks vergessen kann.
Ja, richtig, nur die Sticks. Das ist kritisch.
Ja.
Ja. Aber das ist halt, also das lief halt so gut. Ne? Tobi sagte, hey, lass uns doch auch einen Abend mit elektronischer Musik machen, weil er zu dem Zeitpunkt schon eben als Künstler sich anders orientiert hatte in die elektronische Richtung und er hat dann halt auch federführend das Booking da gemacht und das hat halt so super funktioniert und dann habe ich da halt so ein bisschen, ich sag mal, Blut geleckt, ne, weil das war echt ein entspannter, toller Abend und ich fand es auch sehr schön, unter anderem der Ralf Kollmann hat gespielt und der hat vorher von sich aus selber dann eine Nachricht geschrieben, so, hey, wie kann ich euch denn on top unterstützen bei dem Benefiz-Ding? Soll ich irgendwo mich auch an den Stand stellen oder also einfach von sich aus. Und dann dachte ich mir, hey, das ist echt ein Vibe hier, ne?
Ja, das ist super. Das ist richtig gut. Eben das Musikalische auf der einen, aber das Menschliche eben auch auf der anderen Seite.
Ja, total.
Also du hast viel dir selbst beigebracht, von anderen dann auch gelernt, hast ja auch richtig eine Art Ausbildung durchlaufen bei Emotion, kann man sagen.
Genau, ich war ein Jahr bei Emotion, also genau ein Produktionsjahr, was natürlich total toll für mich war, weil ich halt in dem einen Jahr, also die haben ja wahnsinnig viele Veranstaltungen und auch wahnsinnig viele facettenreiche, vielfältige Veranstaltungen.
Genau, die machen ja zum Beispiel die Nature One auch.
Richtig, man hat die Nature One halt in einem, also auf der Raketenbasis Püttner, da steht halt nichts an Infrastruktur, da muss alles an Infrastruktur gebaut werden. Auch der Campingplatz, das ist ja so das heimliche Herzstück von der Nature One. Und dann hat man aber auf der anderen Seite zum Beispiel die Mayday in den Westfalenhallen in Dortmund. Da geht man in eine schon bestehende Veranstaltungsstätte und hat halt eine ganz andere Produktionsart. Und durch dieses eine Jahr konnte ich halt komplett alle Produktionen durchlaufen und wirklich, also die verschiedensten Arten auch zu erleben, wie unterschiedlich zum Beispiel behördliche Auflagen, also dass das halt auch von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt halt wirklich unterschiedlich sind. Natürlich gibt es Richtlinien, an die man sich halten muss, aber es gibt halt auch einfach noch Auflagen, die darüber hinausgehen, je nach Ermessen der Behörde. Ne? Also es ist halt super unterschiedlich und ich glaube auch, dass es immer noch einen Unterschied macht, wie nah man an Duisburg ist seit 2010, ne, von den Behörden. Ja. Also ich glaube, dass das noch einen deutlichen Unterschied macht, immer noch. Und das alles zu durchlaufen, das alles zu sehen, da mitwirken zu können, also dieses Jahr ist halt so wahnsinnig viel Input für mich gewesen, dass ich mir zwischendurch dachte, boah, im Prinzip musst du eigentlich jeden Abend deine Learnings aufschreiben.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind ja so unglaublich viele Aufgaben, die man dann zum Beispiel als Produktionsleiterin oder Produktionsleiter hat. Du musst ja irgendwie alles im Blick haben, auch wenn du das jetzt hier so aufzählst. Eben der Campingplatz gehört auch dazu. Es ist eben nicht nur, welche coolen Stars stellen wir jetzt auf die Bühne und Hauptsache die Fans freuen sich, sondern es ist alles. Es ist ja auch unglaublich viel Bürokratie, ne?
Ja, total. Und ich bin aber, ich finde diese Bürokratie gerade super wichtig. Das ist jetzt wieder, sage ich jetzt mal, der langweilige Teil des Jobs. Aber ich beharre da halt sehr, sehr extrem drauf. Das ist manchmal dann schwierig, wenn hier kreativer Input kommt von Kollegen oder Kolleginnen, da dann zu sagen, das geht nicht, das können wir nicht umsetzen, das funktioniert nicht. Das ist schade, absolut, weil es sind zum Teil tolle Ideen, aber ich beharre da wirklich auf diese Bürokratie, auf die Verordnungen, die bestehen. Weil natürlich einfach das Thema Sicherheit das Höchste ist, das Wichtigste. Da geht nichts drüber, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Und könnte es langweilig aussehen lassen, aber ich finde da halt gerade eben so die Waage zu finden, dass es toll ist, dass alle eine Wahnsinns-Experience auf der Veranstaltung haben, aber eben halt auch diese Experience getragen wird von der Sicherheit der Besucherinnen. Das ist der Punkt. Ne?
Was haben Leute, die auf deiner Ebene arbeiten, für einen, ich sag mal, ausbildungstechnischen Background? Also wird man da Veranstaltungskaufmann? Studiert man irgendwie Eventmanagement? Was macht man da?
Also im Prinzip ist es in der Veranstaltungsbranche, es gibt noch keine grundlegenden Richtlinien für gewisse Positionen. Es gibt natürlich, man muss eine gewisse Qualifikation haben, um bei dem Auf- und Abbau der Veranstaltung eben Bauleiter, Bauleiterin zu sein. Man muss für die Veranstaltungstechnik braucht man ab einer gewissen Personenanzahl, ab einer gewissen Location-Größe einen Veranstaltungsmeister, Meisterin. Das sind so Punkte, aber so 100% vorgeschrieben mit für die Planung eines Events musst du eine Ausbildung abgeschlossen haben. Das ist nicht der Punkt. Ne? Also man braucht keinen Titel für die Planung, für die reine Planung an sich. Ne? Ich habe zum Beispiel noch eine TÜV-Zertifizierung zur Veranstaltungsleiterin. Das halt noch on top. Das ist halt auch nochmal eine Vertiefung jetzt in die Versammlungsstättenverordnung und sowas. Ne? Also die ganzen Paragraphen. Ja. Die ganzen Zahlen, die damit mit verknüpft sind, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Es gibt zum Beispiel, das finde ich immer witzig zu erzählen, es gibt eine Formel, wie man Anzahl an Toiletten berechnet.
Okay, erzähl sie uns. Jetzt lernen wir alle was dazu. Leute, schreibt schon mal mit. Wie berechne ich die Toiletten?
Also ich muss gestehen, ich schlage diese Zahlen jedes Jahr aufs Neue nach. Ne? Also sind 1,8, 1,6, 1,4. Es wird unterschieden zwischen Pissoirs und Toiletten zum Sitzen und Waschbecken und allem. Ich sag dir ehrlich, ich muss es nachschlagen. Aber der Punkt ist, ich weiß, wo ich es nachschlagen kann.
Ich war ja mal beim World Club Dome in Frankfurt und da wollte ich einfach nur aufs Dixi-Klo gehen, machte die Tür auf und dann war das so eine Hidden Stage einfach. Es war super witzig gemacht. Also in einem Quadrat waren einfach Dixi-Klos aufgestellt und du bist reingegangen und bist dann quasi auf der anderen Seite wieder raus und warst auf so einer klitzekleinen Tanzfläche. Es war mega. Das hat mir richtig gut gefallen. Also da muss ich immer so dran denken, bei Festival Dixi-Klos und jedes Mal habe ich die Hoffnung, wenn ich auf dem Festival auf dem Dixi-Klo gehe, dass da mehr drin steckt als ein Haufen Scheiße, aber meistens
ist das nicht der Fall. Ja, wir haben auch eine Hidden Stage dieses Jahr auf dem Nibiri-Festival, schon mal kleiner Teaser. Und vielleicht auch als kleiner Tipp, man muss dafür nicht auf die Toilette gehen, um die zu finden.
Okay. Aber Hidden Stage, also finde ich auch eine mega Idee immer und super kreativ von euch eben allen, die ihr diese Festivals organisiert. Du damals nach Emotion warst ja auch noch eine Zeit lang in Coyote Ugly, hast du gearbeitet, in Koblenz.
Ja, richtig.
So, warst du schon immer so ein Nachtmensch eigentlich?
Ja, total. Also ich erzähle das ganz gerne, weil ich es einfach niedlich finde. Meine Mutter nennt mich, seit ich also wirklich klein bin, seit Grundschulalter, nennt sie mich ihr kleines Nachtschattengewächs. Also ich muss wohl auch in dem Alter schon immer irgendwie einen Hang zur Nacht gehabt haben. Und das zieht sich so weiter auch. Ich habe auch immer sehr effizient für Klausuren nachts lernen können. Und wenn ich entscheiden müsste, gehe ich tags, gehe ich nachts raus, dann ist es die Nacht definitiv. Ne? Also ich meine,
zwischendurch. Was fasziniert dich so sehr an der Nacht?
Ich mag die Atmosphäre einfach. Die Menschen sind meistens offener und anders als tagsüber. Tagsüber sind die alle so, so straight, so geradeaus irgendwie, ne? So ein bisschen angespannt auch. Und nachts können die dann auch mal locker lassen und auch mal ihr selbst einfach zeigen und rauslassen, ne, so. Und das finde ich einfach schön. Und ich mag auch die nächtliche Atmosphäre. Mir ist auch Sonne meistens zu hell. So, also ich bin wirklich, ich trage auch schon im frühesten Frühjahr Sonnenbrille und ich bin einfach ein Nachtschattengewächs
tatsächlich. Guck mal, aber dann passt das, weil du hast ja kleine Behind-the-Scenes-Info mir vorab schon ein Foto geschickt fürs Cover und da bist du, glaube ich, aber auch in einem Innenraum, aber mit Sonnenbrille.
Ja, richtig.
So, also Sonnenbrille gehört bei dir mit dazu. Ja. Du bist ja dann nach Coyote Ugly, nach Emotion, bist du dann dahin gegangen, wo es natürlich für so ein Nachtschattengewächs einfach der beste Platz ist, nämlich zur Bootshaus GmbH. Bootshaus, der fünftbeste Club der Welt, laut DJ Mag Ranking. Crazy. Als du denen damals geschrieben hast, ich würde gerne bei euch arbeiten, hast du geglaubt, das ist realistisch, dass das jetzt klappt? Oder war es so, okay, das wäre jetzt der Traum, deswegen, ich probiere es jetzt einmal, aber...
Naja, also ich wollte halt definitiv hoch hinaus, ne? Und ich glaube, dass in Deutschland höchste hinaus ist das Bootshaus tatsächlich, ne? Wie du schon sagst, als Nummer 5 der Welt und dann Nummer 1 in Deutschland. Das ist halt schon wirklich ein Standing, ne? Da, also wenn man dann sagen will, ich gehe jetzt den nächsten Step in meiner Karriere, ich will höher hinaus, dann ist das, glaube ich, das Nonplusultra einfach. Und ich habe halt eine Initiativbewerbung geschrieben, als so in der Szene bekannt wurde, dass die auch ein Festival veranstalten wollen. Da war das, glaube ich, noch nicht, ich glaube, es war noch nicht veröffentlicht, dass die ein Festival veranstalten, aber man hat das schon so munkeln gehört. Und ich habe dann halt sehr hoch gepokert und ich habe dann geschrieben so, hey, ich habe Erfahrung in einem Club, ich habe pickepacke Erfahrung von Emotion, ne? Also mit mir könnt ihr halt einen 2 einstellen. Ne? Ja. So, irgendwie so habe ich es formuliert damals. Ne? Also ich habe halt so ganz frech, fast forward, meine Bewerbung
formuliert. Ja, was heißt frech? Ist halt auch einfach Fakt. So. Also ich meine, du hast ja nun mal alles mitgebracht. Da war ja nichts erfunden, sondern das du stimmt. Hast einfach mega viel Erfahrung gehabt damals. Und da warst du ja auch erst irgendwie Mitte 20.
Ja, richtig. Ja, ja. Und das hat gut funktioniert offensichtlich, wenn wir jetzt hier sitzen. Ne? Also ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt gewesen, als dann da irgendwie die E-Mail-Antwort kam dann das Bewerbungsverfahren mit den Gesprächen auch. Ne? Das ist schon sehr, sehr aufregend gewesen. Und das war auch, also als ich dann da wirklich irgendwie den ersten Tag hierher durfte, das, also Wahnsinn, ne? Dass das so geklappt hat, weil das ist so, mein Lebensmotto ist generell, ein Versuch ist wert. Ich habe schon super viele Sachen gemacht unter dem Motto, ein Versuch ist es wert.
Was war so das Verrückteste, was du gemacht hast?
Na, ich würde sagen, mit 17 ein Festival zu machen, ne?
Ja.
Ja, also wo ich dann halt vor meinem Dad, der damals noch gelebt hat, dann musste ich sagen, Papa, du musst das und das und das alles für mich unterschreiben. Ich darf das nicht unterschreiben. Und ne, dann irgendwelche Verträge und so, wer zahlt das denn? Und dann, ja, hier ist die Spendenquittung von der und der Firma, die uns unterstützt. Das ist gedeckt, ne? Ja. Also, aber natürlich ist das schon ein Ding gewesen, ne? So.
Wahnsinn. Ja. So, also Bootshaus bedeutet, was ist da jetzt dann eben dein Job, jetzt aktuell zum Beispiel diese Woche, was sind deine Aufgaben?
Also im Bootshaus bin ich insbesondere im Sommer relativ wenig unterwegs, weil ich dann natürlich den Schwerpunkt auf dem Ibiri-Festival habe und ich unterstütze aber den Kollegen, der das Artist-Handling bei uns im Club macht, also ich würde sagen, es ist vielleicht so eine 70-30-Aufteilung. Christian macht im Prinzip fast alles und im Schwerpunkt im Winter unterstütze ich ihn dann ein paar Nächte oder übernehme mal das ein oder andere Show-Advance. Und Show-Advance ist, dass ich die Reisen vorbereite, ich kriege die Reisen geschickt, ich schaue dann, okay, wann kommen die an, wie werden die dann vom Flughafen oder vom Bahnhof oder sonst was in ihr Hotel gefahren, wie viele Hotelzimmer müssen wir halt für die blocken, ne? Kommen die nur mit einem Tourmanager oder kommen die mit allen.
Ich wollte gerade sagen, welcher der ganzen Star-DJs oder DJs ist denn der dekadenteste? wer die größte Crowd ihr mitbringt.
Ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen situationsbedingt tatsächlich. Ne? Also jetzt gerade natürlich, nachdem wir wieder geöffnet haben, nach den 2 Jahren Lockdown, da wollen natürlich dann alle mitkommen. Ne? Dann freuen sich alle. Ich glaube auch, dass die meisten der Manager, Managerinnen oder Künstler, Künstlerinnen generell sehr gerne ins Bootshaus kommen. Das ist zumindest so das Feedback. Und da sind natürlich dann ja übermäßig, oder was heißt übermäßig viele, aber verhältnismäßig halt mehr als noch vor dem Lockdown mitgekommen. Mhm. Und ich finde, also wenn man irgendwie eine Show mit einem Künstler oder einer Künstlerin macht und da sind dann 15 Leute bei, dann kann es aber genauso passieren, dass du ein Dreivierteljahr später irgendwo eine andere Show mit dem Künstler oder der Künstlerin machst und dann da nur ein Tourmanager oder Tourmanagerin dabei sind. Also das ist immer situationsbedingt. Ich glaube, es hängt natürlich auch viel daran, wie nah der Veranstaltungsort an der Heimat ist. Klar, dann will man schon irgendwie mal eine Freundin oder einen Freund mit dabei haben oder Mama oder Papa ist ja auch, ne? Manchmal hat man auch stolze Mamis und Papis mit dabei. das ist immer unterschiedlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, genau der eine oder die eine, der ist krass, die ist krass, die kommen immer mit einer Entourage. Mhm. Das ist total situationsbedingt tatsächlich.
Und du hast gerade schon selbst gesagt, jetzt natürlich nach Corona nochmal eine ganz besondere Art des Feierns irgendwie auch bei euch. Und ich muss sagen, ich habe das waren dann ja 1,5 Jahre Lockdown, bei euch letztes Jahr auch im Bootshaus meine erste richtige Party wieder gefeiert. Das war im September, das war im Rahmen des CSDs, war ich da mit Felix Jehn, der ja seinen Geburtstag bei euch quasi gefeiert hat und mit Robin Schulz noch aufgelegt hatte. Und der schrieb mir nur über Insta, bist du da, willst du kommen? Und ich so, ja, gerne. Also so viel zum Thema Entourage. Und das war so schön, die Party war mega cool, es war richtig toll, wieder zu feiern und es war eben auch bei Felix so schön zu sehen und bei allen, die da waren, wie sehr die sich gefreut haben, dass das wieder ging. Also deswegen auch für mich ist das Bootshaus irgendwie so ein ganz besonderer Club. Also irgendwie hat man da schon einfach irgendwie ganz besondere Erinnerungen dran. Und damals dieser Tag wieder, das war crazy. Fangen wir mal am Anfang nochmal der Corona-Zeit an. Wann wusstest du denn 2020, okay, dieses Jahr, wie ich es mir arbeitstechnisch vorgestellt habe, wie wir es uns beim Unternehmen vorgestellt haben, wird so nicht passieren?
Also so der ausschlaggebende Tag war halt Freitag der 13., ne? Seitdem sehe ich das auch als ein bisschen anders.
Oh mein Gott. Ja,
genau.
Das war, welcher Freitag dann? Im März?
13.
oder was?
März, genau. Da war vormittags klar, wir können heute Abend nicht aufmachen.
Scheiße.
Und da bin ich aber noch, also da waren wir alle sehr positiv gestimmt. Da haben wir gesagt, ja Mensch, jetzt kommen 3-4 Wochen Urlaub, ist doch auch mal nicht schlecht. So ein bisschen mal runterkommen. Und ich war auch so, in der ersten Zeit vom Lockdown war ich auch, okay, was kannst du jetzt hier als nächstes aufräumen oder putzen? Ich war so richtig, ich war richtig engagiert, motiviert. Ich habe halt auch noch einen Hund zu Hause. Und der hat natürlich dann, also ich glaube, der hatte auch keinen Bock mehr einfach nach ein paar Wochen, die ganzen Wanderungen und
der dachte sich, oh Gott, Julia will schon wieder Gassi gehen, ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Ich will nicht mehr spazieren gehen.
Also der war nicht so begeistert irgendwann, glaube ich. Aber also ich habe meine Wohnung grundgereinigt und ich habe Fenster geputzt, das sind so Dinge, die ich halt nie mache. Und ich war damit auch total zufrieden. Ich habe mir neue Ordner auf Amazon bestellt, habe meine Ablage einmal komplett auf links gedreht, ne, und alles schön ordentlich beschriftet, abgeheftet. Ich war total begeistert davon. Und dann zog sich das halt irgendwann, ne? Und das ist halt, also man ist halt dann irgendwann in so einen taumelnden Ruhemodus gekommen, ne? In so ein, also it's pending so ein bisschen, ne? Also man pendelte dann da und wartete einfach nur ab und man sah jeden Tag neue Zahlen hier, neue Zahlen da und bald kommt die Impfung und dann wird alles wieder gut und dann hat man darauf gewartet, dann hat man gemerkt, okay, dann ist immer noch nicht alles gut, dann hat man darauf gewartet, dass die zweite, dritte Impfung kommt und dann wird alles gut und im Prinzip hat man 2 Jahre mit Warten verbracht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, aber was ich bei mir selber bemerkt habe, ist, dass der zweite Lockdown, wir durften ja letztes Jahr eben 3 Monate aufmachen.
Na eben, im September war wieder alles normal.
Und dann mussten wir ja wieder zumachen und das hat mich viel härter getroffen als März 2020, weil ich da ja schon die Erfahrung gemacht hatte, das sind jetzt nicht nur 3-4 Wochen. Das kann jetzt passieren, dass du wieder 2 Jahre zu Hause sitzt. Und diese, also da hat es mir halt wirklich die Kehle zugeschnürt. Also, weil ich in den letzten 2 Jahren gelernt habe, dass absolut nichts klar ist in dieser Pandemie. Und das hat mir wirklich viel, viel mehr zu schaffen gemacht, der 2. Lockdown. Ja,
ich glaube, das ging tatsächlich vielen so. Vor allen Dingen natürlich aus der Veranstaltungsbranche. Vorher war es eben ein schleichender Prozess. Hat man sich so ganz langsam irgendwie dran gewöhnt, auch wenn es alles irgendwie absurd ist, vor allen Dingen so im Rückblick. Aber dann auf Schlag wieder sagen zu müssen, okay, und jetzt ist wieder alles dicht, das war schon wirklich knüppelhart für die ganze Branche. Du warst eine von denen, die auch zum Beispiel bei Insta immer wieder gepostet haben, okay, Alarmstufe Rot, genau. Wir müssen die Veranstaltungsbranche retten. Hast du das Gefühl, dass ihr da irgendwann dann auch wirklich gesehen worden seid? Oder hast du bis zum Schluss das Gefühl gehabt, wir waren wirklich diejenigen, die vergessen worden sind? So nach dem Motto, gut, dann ist eben keine Party. Die werden sich schon irgendwie berappeln.
Also meinem persönlichen Gefühl nach halt auf jeden Fall eher, dass wir übersehen wurden so komplett. Ne? Weil natürlich ist es halt für einen Politiker oder eine Politikerin total entspannt, nicht irgendwo feiern zu gehen. Das ist für die, wenn dann, ein Hobby. Und ich glaube, dass auch durch die Leichtigkeit, die Menschen empfinden, wenn sie bei uns zu Gast sind, da gar nicht so realisieren, wie viel Arbeit und wie viel Menschen da im Gesamten hinterstehen. Ne? Also wie viel damit verknüpft ist. Ne? Das ist ja alleine unsere Techniker, Technikerinnen. Das ist ja auch ein Punkt. Ne? Ohne die funktioniert es einfach nicht. Und gerade die Berufsgruppe wird total häufig übersehen. Ne? Also das habe ich auch schon ganz oft in der Branche erlebt, ne? dass die dann zum Beispiel zu kurz kamen. Ne? Also klar, die Künstler, Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen, natürlich werden die gesehen. Die stehen auf der Bühne, die bekommen auch Trinken, Essen, alles, was sie wollen. Aber die dahinter stehen, die nimmt man einfach nicht wahr. Das ist ja auch der entscheidende Faktor, dass sie nicht wahrgenommen werden. Das ist ja auch deren Ziel. Aber nichtsdestotrotz muss man dann doch schauen, dass sie von entscheidenden Punkten wahrgenommen werden.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Am Ende macht ihr alles dafür, dass wir einfach Leichtigkeit und Spaß empfinden. Und dann vergessen wir, dass bei euch aber einfach das Leben auch davon abhängt. Das ist halt euer Job, verdammt nochmal. Was hast du denn dann gemacht eigentlich in all der Zeit?
Also wir hatten Mitte 2020 noch das Projekt Arena Now, was uns alle so ein bisschen Aufschwung gegeben hat. Das ist ein Veranstaltungskonzept in der Lanxess Arena hier in Köln gewesen, wo die Leute im Innenraum in Cube sitzen konnten und in den Rängen halt mit abgeklebten Sitzen, mit Abstand. Und da konnten wir ein paar Konzerte veranstalten, was auch schön war, weil da waren zum Teil auch Konzerte dabei. Mhm. Unter anderem den Auftakt hat Vincent Weiss gemacht. Und das ist natürlich dann auch mal wieder interessant mit Backline. Load-ins zu arbeiten.
Da musstest du dann doch wieder gucken, hat jeder seine Instrumente oder haben sie vergessen?
Ja, zum Glück hat er einen eigenen Produzenten dabei. Okay. Also man muss nur die Load-in-Zeiten und so absprechen, okay, und gucken, dass die Tourbusse und so am Strom stehen, wenn sie denn da stehen. Mhm. Ja, das ist noch also von der Location-Seite aus sehr entspannt, wenn man es nicht selber macht. Aber trotzdem, ne? Also ich habe wann haben wir angefangen? Ich glaube Ende Juni haben wir das erste Vincent Weiss-Konzert gehabt. Das waren ja 3 Monate Pause. Und als der Schlagzeuger den Soundcheck gemacht hat, der hat nur die Snare im 4/4-Takt angespielt, aber das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Ne? Da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Laute Live-Musik, Wahnsinn. Ja. Das war echt ein Ding für mich. Ne?
Ja. Also. Und was ihr alles gemacht habt, damit das wieder möglich war. Ne? Also wir ja auch von 1Live-Seite aus haben ja auch irgendwie die im Nachhinein weirdesten Dinge getan, um irgendwie die Leute wieder zusammenzubringen. Wir haben auch im Mai 2020 das deutschlandweit erste Konzert wieder gespielt. Damals mit Nico Santos in Gelsenkirchen im Amphitheater. Ja. Und hatten ähnlich wie ihr eben auch geguckt, wie machen wir den Abstand. Wir hatten dann auf dem Boden einfach immer so Quadrate abgeklebt, die irgendwie 5 Meter in alle Richtungen entfernt waren von allen anderen. Und dann immer 2 Stühlchen reingestellt und dann dürften da eben dann 2 Leute sitzen, die wiederum vorher die Tickets bei uns gewonnen hatten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute es insgesamt waren. Lass es 100 gewesen sein, aber in so einem riesen Amphitheater sah natürlich trotzdem total leer aus. Ja. Und es war alles super skurril. Und trotzdem, als ich bin damals dann auf die Bühne und habe halt das Konzert anmoderiert, da hatte ich auch, ich hatte richtig Tränen in den Augen und ich habe auch gemerkt, wie alle total ergriffen waren, jetzt nicht, weil ich die krasse Rede gehalten habe, sondern einfach nur, weil wir alle wussten, das ist gerade was Besonderes, wir haben uns jetzt seit Monaten nicht sehen können und jetzt dürfen wir das alles zusammen erleben. Und Nico Santos selbst war auch total berührt und der war auch so dankbar hinterher und war so, oh mein Gott, ich hatte auch Pipi in den Augen, dass man das irgendwie zusammen möglich gemacht hat. Und das, finde ich, ist ja auch eine Riesenstärke bei euch in der Branche gewesen, wie kreativ ihr geworden seid, was man sich alles überlegt hat.
Ja.
Und gab es trotzdem auch bei euch eben Phasen, wo du monatelang einfach, ja, dann zwangsweise irgendwie an deinem Schreibtisch gesessen hast und dann einfach tatsächlich auch nichts machen konntest?
Ja, natürlich. Ne? Also ja, 2021, da war ja nichts. Ne? Da war zwischendurch halt irgendwie mal so kleine Lichtblicke, aber so wirklich Arbeit an sich, ne? Ich glaube, im Oktober war das letzte Arena Now Konzert, Oktober 2020. Da ging dann die Inzidenz so hoch, da war dann auch vorbei. Und so der ganze Winter, ne, da musste man dann wirklich mal sich mit sich selber auseinandersetzen und schauen, okay, wie geht's mir jetzt gerade mit meiner psychischen Gesundheit? Bin ich da gut unterwegs? Bin ich da gut aufgestellt? Oder muss ich mich jetzt irgendwie um mich selber sorgen? Und das finde ich auch generell wichtig bei sehr stressreichen Berufen, wie es halt bei uns in der Branche, also unser Job ist jetzt nicht entspannt. Oder zum Teil nicht entspannt, finde ich, sollte man sich generell mit seiner psychischen Gesundheit auseinandersetzen und sich generell mal mit sich selber auseinandersetzen. Okay, steuere ich jetzt gerade rüber oder komme ich noch klar? Habe ich genug Schlaf? Esse ich anständig? Ne? Komme ich auch mal an die frische Luft und sowas? Das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Und das ist da dann nochmal ganz, also ein noch wichtigerer Faktor gewesen. Ich habe auch viel mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche gesprochen. Geht's dir gut? Achtest du auf dich? Siehst du zu, dass du ne, so die Basics irgendwie drauf hast? Und also auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, aus Spanien, ne, die ja auch das gleiche Problem hatten. Und wir haben uns dann so News-Ticker-mäßig zwischendurch ausgetauscht. Jetzt ist die Verordnung bei uns hier. Jetzt haben wir das hier. Wie sieht's bei euch aus? Einfach, um irgendwie auch in Kontakt zu bleiben, ne?
Und bist du denn damals gut mental durch die Zeit gekommen?
Zum Glück ja, aber ich denke, ich bin da auch sehr bewusst schon vorher mit umgegangen. Ne? Also ich finde, das ist, ich weiß nicht, ob ich sogar psychische Gesundheit nicht wichtiger als physische Gesundheit finde. Also das ist immer schon ein Thema gewesen und ich gehe da halt sehr reflektiert mit mir um und habe mich dann halt da nochmal ganz bewusst mit auseinandergesetzt. Mhm. Also habe ich wirklich mit mir zusammen hingesetzt, ja, und das mit mir zusammen erörtert sozusagen. Ja. Ne? Und ja, es gibt natürlich auch so Tipps halt, um das irgendwie aufrechtzuhalten, und ich bin durch Zufall halt, habe ich irgendwo, glaube ich, eine Werbung oder so gesehen, tatsächlich auf Facebook, glaube ich, achte auf deine Mental Health. Und da stand dann, mach dir so einen Wochenplan, wenn du gerade nichts zu tun hast. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eine nice Idee. Ne? Das ist ja. Und dann habe ich mir auch so, okay, heute ne, machst du das, morgen machst du das. Das war eine gute Sache auf jeden Fall.
Ne? Ja. Über das Thema mentale Gesundheit und vor allen Dingen auch die DJ-Branche haben wir auch hier im Podcast schon viel gesprochen mit Katrin Fuhrmann vom DJ Mac, wir es ja auch kennen, für die das eben auch ein super wichtiger Punkt ist und die auch gesagt hat, auch wenn sie sich zum Beispiel um Artists kümmert, dann achtet sie immer darauf, hat der jetzt gerade genug Ruhephase gehabt? Braucht er jetzt einfach vielleicht auch mal was zu essen, bevor ich dem jetzt noch 3 Interviews reindrücke und so, ne? Also, dass man da eben gegenseitig auf sich so ein bisschen achtet und guckt, wie geht's den Kollegen oder wie geht's den Leuten, mit denen ich arbeite. Jetzt sind wir ja zum Glück aus dieser ganzen Corona-Lockdown-Geschichte zumindest vorübergehend raus. Okay. Jetzt diesen Sommer, wo Dinge wieder möglich sind. Auf was freust du dich bis jetzt am meisten?
Also ich glaube tatsächlich, so hart das auch klingt, ich freue mich, wenn es erfolgreich vorbei ist. Weil es ist, finde ich, nicht an dem Punkt, wo wieder alles möglich ist gerade. Also die gesamte Branche ist definitiv nicht an dem Punkt, wo wieder alles möglich ist. Also ich höre aus allen Enden und Ecken massive Personalprobleme, auch Probleme mit Dienstleistern, die nicht mehr liefern können. Es gibt kein Material, was zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob du das vom PULS-Festival in Österreich mitbekommen hast.
Genau, ja, das war ja vom Bayerischen Rundfunk vor ein paar Wochen. Das ist für alle, die es nicht wissen, das ist abgesagt worden. Und zwar am Freitagmorgen, nachdem am Donnerstag aber schon die Campinggäste angereist waren. Und am Freitag hieß es dann von den Behörden, es gibt zu wenig Security-Leute.
Richtig, genau. Und das sind Szenarien, die will man sich auf gar keinen Fall vorstellen. Ne? Also absolut nicht. Und ich sag wirklich, ich bin froh, wenn dieses Jahr erfolgreich vorbeigegangen ist, wenn es keine Zwischenprobleme gab, wenn es wenn es an nichts gefehlt hat für das Nibiri-Festival, wenn es an Personal genug da war, wenn alle zufrieden sind und wenn alle Besucher gesund wieder nach Hause fahren. Das ist der Punkt. Ne? Und ich glaube, dass die Branche tatsächlich erst vielleicht 23 oder sogar 24 aufatmen wird, ne? Wenn es jetzt ohne Covid weitergeht.
Hattest du eigentlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, die Branche zu verlassen?
Nein, nie. Nie. Ich habe hier halt auch Sicherheit gegeben. Ne? Ich habe eine Festanstellung. Ich bin privilegiert im Vergleich zu vielen anderen Leuten aus der Branche. Ich bin hier in Festanstellung, ich war hier abgesichert. Ich habe auch einen Geschäftsführer, den ich anrufen kann und sagen kann, du, wie ist das? Ich habe ein bisschen Sorge, muss ich das oder muss ich das nicht? Ne? Und ich bin hier halt komplett abgesichert gewesen, die 2 Jahre. Und das ist natürlich ein riesengroßes Privileg gegenüber anderen aus der Branche. Ne? Absolut. Und ich weiß das auch und ich weiß das auch sehr zu schätzen. Aber ja, ich habe im Mai 2020 mit unserem Schallschutzexperten gesprochen, noch so eine bürokratische Geschichte auf der Rückseite eines Festivals. Und der sagte zu mir, Julia, ich weiß nicht, wen wir wiedersehen werden aus unserer Branche. Und dann dachte ich mir nach, ach komm, jetzt du malst es aber jetzt hier auch schwarz. Und das ist aber eine Tatsache geworden. Ne? Es sind super viele alte Gesichter, die man halt sonst über Jahre hinweg immer wieder überall irgendwo gesehen hat, einfach nicht mehr da, weil freischaffende Mitarbeitende sich neue Jobs suchen mussten. Ne? Ich weiß halt von einigen, die sind in die Bank gegangen jetzt oder arbeiten als Bereichsleiter im Baumarkt, ne? Also die sich was anderes gesucht haben und auch jetzt gerade noch keinen Grund oder keine Möglichkeit sehen, zurückzukommen. Und das ist halt schlimm, ne? Man verliert da ja viele gute Bekannte durch einfach.
Wir gucken jetzt trotzdem nochmal auf jetzt 2022 und auf diesen Sommer, der vor uns steht. Also ja, ich gehe da voll mit. Natürlich gibt es viele Dinge, die noch so im Unsicheren sind, und ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr eben als Team, was dahinter steht, noch irgendwie Bedenken habt bei der einen oder anderen Geschichte. Ich muss sagen, ich als Feiernde natürlich freue mich einfach, dass diesen Sommer Dinge wieder gehen, und auch ich als Medienmacherin. Ich bin jetzt natürlich auch wieder beim Brookerville mit dabei, da haben wir ja von 1Live immer ein eigenes Sendestudio, und dass das jetzt wieder geht, ne? Also, ich freue mich mega. Was ist denn deine Aufgabe genau beim Perukaville?
Genau, also ich habe 2017 angefangen über eine andere Agentur, mit der wir auch alle irgendwie verknüpft sind. Das ist hier in der Branche so. Da habe ich das Artist Handling Perukaville gesamt gemacht, sprich, also natürlich nicht alleine im Team, sprich das gesamte Advancing, wovon ich eben schon erzählt habe, diese Reisevorbereitung, die Akkreditierung der ganzen Artist Crews und Unterbringung in Hotels und dann natürlich auch vor Ort zu schauen, dass der Ablauf irgendwie funktioniert. Und seit 2018 mache ich das Stage Management an der Desert Valley Stage. Nicht hinterm Mond gleich links, sondern hinter der Mainstage gleich rechts. Die Wegbeschreibung. Und ich genieße das tatsächlich sehr, weil ich im Prinzip mich in ein gemachtes Nest setze, weil das Artist Department von Perukaville das gesamte Advancing macht. Das heißt, ich bekomme Donnerstagmorgen eine Mappe in die Hand gedrückt. Dann kommt der Künstler, die Künstlerin kommt dann und so weiter und so fort. Und ich betreue halt in Anführungszeichen nur die Stage, gucke, dass alle pünktlich da sind, gucke, dass alle alles haben, was sie zu trinken, zu essen haben wollen. Und dass halt der Ablauf reibungslos ist, dass mit der Technik alles funktioniert, dass das richtige Equipment da ist. Und mehr mache ich im Prinzip nicht. Und ich finde das super, um ehrlich zu sein, weil ich natürlich dann die Festival-Experience habe, aber nicht so ganz über alles nachdenken muss.
Die Toiletten fallen nicht in deinen Bereich.
Richtig.
Und der Campingplatz auch nicht in diesem Fall. Genau. Dafür eben die Künstler und vielleicht auch der ein oder andere Extrawunsch. Gab es da schon mal irgendwie für die Bühne strange Wünsche? Ich weiß noch, ich habe mal mit jemandem vom Perukaville Backstage ein Interview gemacht, der auch so ein bisschen für Künstlerwünsche in der Garderobe zuständig war, der zu mir gesagt hat, einer wollte ein Krokodil zum Aufblasen in der Garderobe. Er durfte mir keinen Namen nennen und meinte nur, so, er hat dann hinterher verstanden, warum, er hat das dann brav besorgt, dieses Krokodil. Dachte selbst schon so, was will der Typ damit? Und dann hat das halt hinterher mit auf die Bühne genommen. Was ist da so bei dir schon das ein oder andere Kuriose gewesen, was du dann besorgen musst oder wo du dich zumindest drum kümmern musst, dass es da ist?
Also ich finde, Ja, genau, das ist ja der Punkt, wenn man es versteht, dann ist es gar nicht mehr so kurios. Ne? Es gibt halt viele Artists, die halt irgendwas haben wollen, um es dann eben auszugeben an Gäste oder halt diese Lufttierchen, diese Gummitierchen ins Publikum zu schmeißen. Das ist witzig, das macht dann auch Sinn, wenn man es versteht. Ich glaube, das ist genauso ein Mythos wie dieser allgemeine Backstage-Mythos, dass das da total, total cool und spannend und aufregend ist, ist auch das halt eben eher ein Mythos. Ne?
Es gibt einen Kicker, also gab es immer. Ich glaube, FIFA konnte man auch spielen die letzten Jahre.
Gut, Backstage. Ja, der Stapel Peruka will aber natürlich auch sehr hoch. Ne?
Aber was ist denn für dich denn jetzt beim Peruka will zum Beispiel schöner, hinter den Kulissen zu arbeiten oder die paar freien Minuten, die du dann eben auch mal am Tag hast, einmal kurz selbst übers Gelände zu laufen, so ein bisschen dann doch einmal kurz genießen, Stimmung genießen?
Also es ist, glaube ich, genauso wie ich vorhin erzählt habe aus meiner Bandzeit aus Düsseldorf, dass man halt die Menschen, die hinter den Kulissen arbeitet, zum Teil halt als entweder sehr gute Bekannte oder schon Freunde oder Freundinnen sieht. Und bei Perukaville ist halt eben natürlich durch die Größe die Möglichkeit der Masse an Bookings da. Ne? Also da kommt ja im Prinzip kommen ja fast alle aus der Branche hin. Und das ist das Schönste, dass ich da hinter den Kulissen die Zeit habe, mich mit den Menschen zu unterhalten und auszutauschen. Weil auf dem Ibiri-Festival zum Beispiel habe ich das nicht.
Da bist du ja Produktionsleiterin. Da hast du nicht nur eine Mappe, um die du dich kümmern musst.
Ja, richtig. Und da habe ich stündlich halt Update-Meetings mit den Behörden. Ne, das ist, da muss ich dann sein, definitiv.
Das heißt, das sind dann Meetings, wo ihr guckt, funktioniert alles mit der Sicherheitskontrolle? Stimmt das Wetter noch oder müssen wir irgendwie abbrechen, was auch immer?
Genau, wir haben stündliche Update-Meetings. Und wir schauen einfach, dass, also ob alles so läuft, wie wir uns das halt vorgestellt haben, wie es im Sicherheitskonzept steht. Und dann sagen wir, gut, dann läuft alles, dann treffen wir uns in einer Stunde wieder. Ne? Oder wenn halt irgendjemand von der Organisation her irgendwie sieht, vielleicht sollten wir das da und da anders umsetzen, dann wird das kurz besprochen und entweder abgenickt. Oder ne, das ist ein sehr guter Austausch. Ich mag auch tatsächlich jene einzelne Besetzung in der Koordinierungsgruppe sehr. Und da ist der Austausch halt wirklich super. Ne? Mhm. Und das habe ich natürlich auf dem Perukaville nicht. Und da habe ich halt einfach die Zeit, auch mal kurz mich mit Menschen auszutauschen, die ich gerne mag.
Ja. Wie viele Schritte legst du wohl hinter dich oder bringst du hinter dich auf dem Perukaville? Weil ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur am Rumrennen, weil ich natürlich dann auch viel mit meinem kleinen Mikrofon irgendwie über die Campingplätze oder so, das ist ja ehrlich gesagt immer, das mache ich immer am liebsten, dann einfach mit den Leuten auf der Isomatte zu sitzen und zu quatschen oder dann auch irgendwie Bierpong zu spielen oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, nach den 3-4 Tagen Festival, ich kann eigentlich gar nicht mehr laufen. So, und du hast ja noch viel mehr Aufgaben da.
Ja.
Schläft man da oder läuft man nur den ganzen Tag?
Ach, ja, doch, man kommt tatsächlich auch zum Schlafen. Das ist ganz gut. Ich würde sagen, die Schlaffestival-Balance ist gegeben auf Perukaville.
Das heißt 3-4 Stunden?
Ja, oder manchmal auch 5.
Ne? Oh, wow. Julia, bitte.
aber ich habe 2017 hatte ich einen Tag, da bin ich 29 Kilometer gelaufen tatsächlich. Und seit 2018 habe ich aber das große Privileg, dass ich einen Gator fahren darf. Das ist so ein Gelände-Golf-Caddy.
Ach ja, stimmt. Damit sehe ich immer Bernd Dix. Genau. Der fährt auch immer mit so einem Ding rum.
Genau, und ich habe das große Glück, dass mir auch einer zusteht, weil die Desert Valley halt ja wirklich also kurz vor Camping, also ganz am Ende ist. Und ich dann halt nicht in den Green Room laufen muss, sondern fahren kann. Es gibt dann auch einen perfekten Weg durchs Back-Off tatsächlich. Also von der Desert Valley gibt es einen Weg zum Green Room, ohne durch Besucherverkehr zu müssen. Das ist perfekt für den Gator und deswegen bin ich da sehr lauffaul geworden, muss man sagen. Ne? Der Gator steht auf der Rückseite von der Desert Valley Stage und dann springe ich da rein, fahr los. Also viele Schritte mache ich da nicht mehr.
Oh mein Gott, ich bin gerade total neidisch. Ich würde mir ja wünschen, dass es irgendwie auch Scooter geben würde, irgendwie auf dem Festivalgelände. Gut, auf dem Perukaville ist es ja so staubig und sandig teilweise, da kommst du mit dem Scooter nicht mal.
Ja.
Aber irgendwie so ein bisschen, aber gut, andererseits, es wird ein ganz großer Spaß werden. Zum Schluss jetzt noch, du hast gerade schon selbst angesprochen, natürlich nochmal diese ganzen Behördensachen und so weiter, diese ganze Leitungsebene-Geschichte. Man muss an dieser Stelle natürlich auch nochmal betonen, dass du eben als Frau auch teilweise eine der wenigen Frauen bist, die in der Branche eben auf so einer Ebene arbeiten. Hast du da das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan hat, dass da mehr Frauen nachkommen? Oder hast du oft immer noch die Situation, dass du in Runden sitzt und du bist die einzige Frau?
Also es ist tatsächlich leider immer noch fast so, dass ich die einzige Frau bin. Also das ist sehr häufig so und ich freue mich über jede Frau, die ich irgendwo sehe tatsächlich und versuche mich auch immer direkt mit der zu verknüpfen. es ist auch, also bei den Artists sind es halt meistens Manager, keine Managerin. Wenn ich irgendwo eine Managerin sehe, laufe ich der so lange hinterher, bis sie weiß, wer ich bin und bis wir unsere Socials ausgetauscht haben tatsächlich. Yeah. Aber es ist leider immer noch sehr, sehr maskulin dominiert. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird und dass sich halt auch generell so die Behandlung, sage ich jetzt mal, von Frauen auch bessert. Ne? Also ich muss dazu sagen, dass ich hier bei mir in der Firma halt wirklich in einem absoluten Safe Space lebe. Das ist wirklich traumhaft hier. Ich hab Kollegen, die schon in Unterhaltungen mit betriebsfremden Menschen dann einfach gesagt haben, so, ey, Junge, das war ja gerade echt sexistisch, was du zu meiner Kollegin gesagt hast.
Was gab es da schon für Situationen?
Naja, ich werde halt häufig nicht ernst genommen. Ne, so, das ist also der Hauptpunkt. Ne? Also wenn mich Leute neu kennenlernen, dann hinterfragen die erstmal. Manchmal merke ich das, dass die so richtig austesten. Hat die eine Antwort auf alle Fragen? Ne? So. Was halt so der Umgangston. Ne? Also wenn mich auf beruflicher Ebene irgendjemand Mädchen nennt oder so. Ne? Hey Mädchen, sollen wir, oder also auch wenn es witzig gemeint ist, aber hey Mädchen, sollen wir das jetzt so oder so machen? Dann schaltet sich halt hier einer der Kollegen ein und sagt, Junge, das geht nicht. Ne? Das ist sexistisch, was du da gerade machst. Würdest du mich so nennen? Nein. Ne? Und das finde ich ganz angenehm, weil dass meine männlichen Kollegen hier ihr Privileg nutzen, das auch auszusprechen, finde ich sehr angenehm, weil bei mir wird es sehr schnell als hysterisch abgetan, wenn ich ausspreche, du gehst gerade halt echt sexistisch mit mir um. Ach, jetzt sei nicht so hysterisch. Ne? Das ist dann.
Ja, oder sei nicht so emotional. Du nimmst immer alles direkt persönlich.
Ja, genau. Das ist halt der Punkt. Ne? Deswegen, also ich habe hier halt wirklich einen sehr großen Safe Space und stelle mich dann auch gerne mal hinter das Schutzschild meiner männlichen Kollegen, die da sehr bedacht und bewusst sind einfach. Und weil sonst überlege ich es mir zweimal. Ich sag dir das ganz ehrlich, ne? Ich habe keine Lust, als hysterisch oder emotional abgestempelt zu werden. Dann schlucke ich das lieber runter und versucht da eben mit Kompetenz gegen anzugehen.
Ja, weil das Problem ist ja, also man kann jetzt natürlich auch sagen, nein, du musst jedes Mal immer selbst was sagen. Das Problem ist dann nur, du willst ja was sagen, um etwas zu ändern. Und meistens verstehen sie es nicht. Wenn wir solche Dinge ansprechen, dann sind wir entweder die Diva oder eben überempfindlich oder mein Gott, vielleicht hat sie ihre Tage so. Das sagt einem dann keiner ins Gesicht, aber denkt's dann. Und dann ist es leider manchmal tatsächlich besser, wenn einfach die Männer gegenseitig sich reglementieren.
Absolut, ja. Ne, und das ist also manchmal versuche ich das Ganze auch so ein bisschen mit Spaß irgendwie da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, weil ich finde es eigentlich schon wichtig, darauf aufmerksam zu machen, das zu sagen, damit sich halt irgendwie langfristig was ändert. Aber manchmal ist es halt, wenn ich Artist-Handing zwischendurch mache und dann halt so einen dicken Eiskühler trage mit Getränken drin, ne, das sind ein paar Kilo, aber mein Gott, also ich glaube, dass ich schon sehr viel Schwereres in meinem Leben
tue. Du läufst 29 Kilometer am Tag, du bist fit.
Und da soll ich dir das abnehmen? Frag mich dann ein Tourmanager von. Und der würde im Leben keinen Finger krumm machen. Ne? Mein Kollege, der schleppt sich da krumm und dämlich. Da würde nie jemand auf die Idee kommen, den zu fragen, soll ich dir das abnehmen? Oder ist dir das zu schwer? Ne? Und dann versuche ich halt mit so einem Zwinkern zu sagen, ja, das Mädchen schafft das schon. Ne? So, mit so einem Schmunzeln. Einfach, um die Situation da nicht irgendwie ins Negative zu leiten, aber halt doch irgendwie mit einem kleinen Zwinkern drauf aufmerksam zu machen, dass ich das auch schaffe, dass ich schon ein großes Mädchen bin und auch einen Eiskühler tragen kann.
Auf jeden Fall. Ja. Du, sag mal, hast du noch einen Tipp für alle Medienmacherinnen beziehungsweise für alle jetzt vielleicht auch tatsächlich Hörerinnen dieses Podcasts, die sagen, okay, diese Branche, die Eventbranche, ich finde es spannend, ich würde da gerne rein. Hast du einen Tipp vielleicht, den du damals vielleicht auch selbst gerne gehabt hättest?
Mach das. Beiß dich da rein einfach. Also du wirst 100-mal hören, dass du das nicht kannst und du wirst auch 100-mal mitkriegen, so, ja, das Mädchen sollte jetzt hier keinen Stapler fahren und ja, das Mädchen hier und der nehmen wir das jetzt mal ab. Mach das einfach, mach das trotzdem. Fahr Stapler, schlepp die Cases, mach das einfach. Also zieh durch, du weißt selber genau, was du kannst und dann zeig den anderen, was du kannst und lass dich nicht unterbuttern. Ganz einfache Geschichte, also mach das einfach.
Julia, es war ganz toll, dass ich hier sein durfte in deinem Büro. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns dann beim Perukaville sehen. Ich bin dann die mit den Blasen an den Füßen und du bist die im Golfcatch.
Ja, du bist ja ein schlechtes Gewissen hier.
Alles gut.
Wenn ich dich sehe, sammle ich dich ein.
Genau. Tausend Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich freue mich total, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder ein paar Sterne, zum Beispiel bei Spotify. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, Anregungen, Kritik, dann schreibt mir immer gerne über Social Media. Auch wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes hier im Podcast zu Gast haben. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dieses Jahr auf der einen oder anderen Party, wahlweise auf dem Festival. Ich bin die, die abgeht wie bekloppt auf dem Dancefloor.